Das ist die Sendung zum Kaffee und heute darf ich hier im Studio bei mir die Jolanda Pernterzi begrüßen. Guten Tag, Will.
Guten Tag, Petra Ensand.
Jolanda Pernterzi, kann dir guten Tag auch auf Japanisch sagen?
Ja, das werden wir probieren. Minasama, konnichiwa, so ist der Imsansando, dozo, yoroshiku, onegai itashimasu.
Das ist jetzt aber ein sehr längst guter Tag. Was hat er genau gesagt?
Also jetzt einfach Grüezi gesagt, Grüezi alle miteinander und habe gesagt, danke für die Einladung, Frau Imsand.
So, wir fragen sich jetzt sicher, was das erzählen, aber zu dem kommen wir später noch. Jolanda Pern, ihr seid in Biel im Kanton Bari aufgewachsen. Wie habt ihr eure Kindheit in so einer Stadt, die ja doch recht viel läuft in Erinnerung?
Also ja, das sind eine sehr gute Erinnerungen. Ich bin sehr sogar mitten in der Stadt aufgewachsen, in Biel am Zentralplatz. Meine Eltern hatten ein Geschäft dort. Aber dann war alles noch etwas überschaubarer. Und wir konnten noch auf der Strasse spielen, dazumal, was jetzt vielleicht nicht mehr so möglich ist. Aber ich habe es in sehr, sehr guten Erinnerungen. Und es ist auch eine sehr schöne Stadt und die Umgebung ist auch wunderbar.
Seid ihr auch sehr viel am See gewesen? So
sind wir haben sehr viel im Jura spazieren, wir können Skifahren, Schlitteln. Also das war eine wunderbare Jugend, die ich dort verbringen
durfte. Jetzt wohnt ihr in Zermatt. Der Vergleich Biel-Zermatt ist ja doch ein recht Unterschied. Was fehlt vielleicht, wenn ihr zurückdenkt an Biel?
Also jetzt Biel und Zermatt, da haben wir ja lange in Zürich gewohnt. Zuerst habe ich schon gedacht, es wird etwas schwierig, wenn ich einmal dort hoch muss wohnen. Wir sind sonst immer in die Ferien, aber es ist eigentlich sehr, sehr gut gegangen. Und jetzt muss ich schon ab und zu wieder in die Stadt. Oder ich habe meine Geschäfte mehr Zürich, Bern, Biel orientiert. Meine Mama wohnt noch in Biel. Aber ich komme sehr gerne wieder heim nach Zermatt und wir wohnen ja in Winkelmatten und ich bin sogar gerne dort oben in Winkelmatten, wo wirklich wie ein kleines Dörfli ist. Ich habe nur ein Lädchen dort und wenn ich nicht muss, gehe ich nicht einmal ins Dorf.
Gar nicht
aber, ja. Aber ich muss schon wieder ab und zu mal in eine Stadt.
Ihr habt jetzt Kindergärtnerinnen Sämi zu Bern gemacht und da eine Zeit lang in verschiedenen Orten unterrichtet, später dann sogar auf den Ski.
Jawohl, ich habe in St. Moritz und Davos, also ein Gäste-Ski-Kindergarten war das, wo einfach die Eltern, die Gäste von diesen Kurorten, die Kinder gebracht haben. Und wir haben die den ganzen Tag gehütet. Manchmal hatte ich auch noch grosse Kinder dabei, so also habe ich auch meine Mann kennengelernt. Und dann haben wir die auch zu Mittag gemacht und haben dann ein bisschen Skili angelegt und so die ersten Versuche gemacht auf den Ski. Eins war auf der Bischa oben und das andere in St. Moritz, im Dorf selber.
Von St. Moritz und Davos ist Jolanda Pernterzi auf eine Reise gegangen, die euch mal ihr später Leben doch recht beeinflusst hat. Wir reden darüber, gerade noch Musik hier auf dieser Frequenz. Tja. Jolanda Pernterzi, ich habe es vorhin schon angetönt, ihr seid quasi auf Japan gezügelt für 2 Jahre. Wieso geht Japan?
Also Japan ist ein faszinierendes Land. Und ich habe so mit 9, 10 eine Japanerin kennengelernt, die in Deutschland studiert hat. Und die ist immer in die Schweiz gekommen, nach 2 Sommern in die Skiferie. Und wir sind damals auch jemanden, die dort Skifahren. Und die war in meiner Skischule gewesen. Und seither haben wir eine wunderbare Freundschaft, noch bis jetzt. Und sie ist dann später hin nach Japan und hat mir dann immer faszinierende Briefe geschickt, Sachen geschickt, wie Papier und allerlei Sachen. Und das hat mich einfach gereizt, dann mal das Land zu bereisen. Und
also
das
ist noch wahr geworden. Kann man nicht sagen, dass es eine Kurzschlussreaktion war?
Nein, das hat von jung her gereift eigentlich.
Ihr habt in Japan eben Japanisch gelernt. Stell mir das unglaublich schwierig vor. Wie lange hat er den Gebrauch, bis er überhaupt schon so ein bisschen reden kann?
Also es ist sehr eine schwere Sprache. Und was schwer ist, sind einfach auch die verschiedenen Höflichkeitsformen. Oder je nachdem, zu wem das man redet, wenn jemand ob dir ist, einer unter dir ist, musst du immer andere Formen brauchen. Und das ist sehr schwierig. Und deshalb tut ja ein Japaner auch immer gerade Visitenkarten verteilen, dass das Gegenüber sieht, wer das ist. Und dementsprechend kann er sich verhalten. Und ich hatte natürlich das Glück, dass ich in einer japanischen Familie wohnen konnte. Das wäre auch wieder eine lange Geschichte, wie ich zu dieser gekommen bin. Und die Mutter, die dort war, die hat natürlich jeden Tag mit mir Japanisch geredet. Und ich bin in die Schule jeden Tag. Und dann haben wir auch noch in einem Warenhaus mal gearbeitet. Wir mussten auch ein bisschen unseren Unterhalt verdienen. Ich bin noch mit 2 Kolleginnen gegangen. Und dort hat man es natürlich auch jeden Tag gebraucht. Und es ist einfach Learning by Doing. Und auch bei der Schule. Aber es ist sehr schwer und ich habe mich dann hauptsächlich nur auf das Mündliche konzentriert, obwohl das Schriftliche gehört gerade so viel dazu. Und hatte das später, wir kommen vielleicht noch drauf, in Zürich, nachher an der Uni, habe ich mich dann mehr mit dem Schriftlichen befasst.
Mm-hmm. Jetzt, wo ihr eben nicht mehr gerade in Japan seid, verliert man die Sprache so ein bisschen? Oder habt ihr das so gut gespeichert? Dass
also es ist lustig, es gibt Momente, wo ich sogar noch Japanisch denke. Mm-hmm. Und ich habe natürlich das Glück in Zermatt, dass wir halt etwa die noch Japaner-Gäste haben, die zu uns kommen, und dann kann ich es immer brauchen noch ein bisschen. Und es ist halt schon so, mit jeder Sprache, oder, wenn man sie einfach nicht mehr braucht, dann verliert man schon ein bisschen. Und Japanisch ist auch eine Sprache, die sich auch sehr schnell wandelt. Es kommen sehr viele Einflüsse von außen. Sie haben viele amerikanische Namen, zum Beispiel, also englische Namen, wie zum Beispiel Fork oder Spoon, Knife, das hat es ja alles nicht gegeben. Mhm. Die Japaner haben ja mit Stäbli gegessen. Und das tun sie dann nachher verenglischen. Also ein Knife ist ein Knife, ein Fork ist ein Fork. Und so. Und so kommen immer viele neue Wörter wieder rein.
Jawohl. Wenn ihr jetzt an die zwei Jahre zu Japan zurückdenkt, was war so eines von den absoluten Highlights gewesen?
Also da hat es sehr viel, da kann ich nicht eins nur rauspicken. Es ist einfach die ganze Kultur, die mich einfach fasziniert. Ich habe ja auch noch Aikido gemacht und habe eben auch die japanische Tuschmalerei und einfach die Geduld. Auf einer Seite die Kultur, die alte Tradition, die man weiterführt bis heute. Und auf der anderen Seite das ganz moderne Leben der Japaner mit den Robotern. Ich habe gestern wieder einen Film gesehen im Fernsehen, wo sie im Altersheim Roboter einsetzen. Einfach das Nebenamt dieser Tradition und das sehr moderne Leben. Das ist etwas von der Faszination, die mich noch heute fasziniert.
Mir hat es vorhin angesprochen, ihr habt hier in der Schweiz schon immer mit Kunst geschafft, zu Japan eben die traditionelle japanische Malerei kennengelernt. Ist das beiseite geblieben oder seid ihr quasi, wenn ihr zurückgekommen, wieder auf einen anderen Stil gewechselt?
Nein, es ist so, wie die Japaner es eigentlich auch machen. Wenn etwas vom Westen reingekommen ist, haben sie das alles durch ein Sibli gelassen und unten ist es japanisch rausgekommen. Und ich wollte das jetzt einfach im umgekehrten Sinn auch machen. Ich habe probiert, die japanische Tuschmalerei, die ich dann also wirklich Geduld, das Eis mit dem Tuschpimsel habe ich bis zum Geht nicht mehr müssen üben, oder ein Bambusblatt. Und das habe ich jetzt probiert, einfach in meine Malerei einzubauen. Aber die Geduld, die man denen hat gelernt, ja, und das ist mir sehr zu gut gekommen, auch bei meinem Buch, das ich jetzt geschrieben habe und gemalt habe.
Zurück in der Schweiz hat Yolanda Perrin aber immer noch nicht genug von diesem Land und ist in die Tourismusbranche eingestiegen. Was es da zu erzählen gibt, gehört jetzt gerade in ein paar Minuten. Zurück sind wir in der Sendung zum Kaffee. Yolanda Perrin, Terzi. Nach dem Aufenthalt in Japan hat er die Ausbildung zur Reiseleiterin gemacht und danach auch Incoming-Touristen von Japan betreut. Hat er also doch nicht ganz loslassen von diesem Land?
Nein, ich konnte nicht ganz loslassen von diesem Land. Das ist richtig. Und besonders, weil ich mich eben sehr mit dieser Sprache auch abgegeben habe und das gelernt habe. Ich fand, das müsste ich jetzt einfach anwenden. Und dann hatte ich eben Gelegenheit dazu, weil wir ziemlich lange in Zürich gewohnt, also am Flughafen. Ich habe bei der Swissair gearbeitet. Und dann habe ich beim Zürich Tourismus die Ausbildung können machen als Reiseleiter. Und das ist nachher am nächsten gelegen, dass ich eben Japaner betreue, die in die Schweiz kommen. Und habe mit denen Stadtraumfahrten gemacht in Zürich. Manchmal ein bisschen Übersetzungen. Oder bin auch zum Beispiel mit Hochzeitsbärli damals schon nach Zermatt gekommen. Oder einfach so ein paar Reisen in Luzern. Oder einfach die Stadt Bern. So einfach ein bisschen Reiseleitungen für Japaner.
Jawohl. Nachher habt ihr euch, also dazwischen seid ihr euch an der Uni ab und zu mal anzutreffen gewesen?
Ja, weil, wie ich es eben vorher schon betont habe, in Japan habe ich mich einfach sehr auf das Mündliche konzentriert und habe dann nachher eine gute Gelegenheit gefunden an der Uni in Zürich, am Institut für Japanologie, dass ich dort noch mich mehr habe können, das Schriftliche vertiefen und auch in Sachen Übersetzungen. Und in den 80er Jahren war es noch nicht so ein Boom gewesen, dass es so viele Studenten gegeben hat, die sich für Japanologie interessiert haben. Das erst später kam, war der richtige Boom gewesen. Und wir haben es dann wirklich toll gehabt. Und ich war einfach eine aktive Hörerin gewesen, manchmal sogar Vorlesungen allein mit dem Professor, ja. Das ist auch vorgekommen. Und habe dort sehr einfach, ich habe keinen Abschluss gemacht, aber ich habe Arbeiten geschrieben. Und das war sehr gut gewesen.
Einfach für das Ganze noch zu vertiefen.
Vertiefen, jawohl. Und das hat sehr viel gebracht, ja.
Vor 12 Jahren seid ihr dann mit Evermoth zur Matt gezügelt, seid auch heute noch eine Parahotellerie tätig zur Matt. Hat dann eine Rolle gespielt, dass man euch ab und zu da Japaner trifft, oder ist das total unabhängig von dem gewesen?
Also es war eigentlich unabhängig gewesen, weil mein Mann hat eine gute Nase gehabt, er hat das fast ein bisschen geschmeckt, dass bei den Swissern nicht mehr alles so in Ordnung ist. Und ist, bevor das Grandin ist passiert, haben wir uns entschlossen, nach Zermatt zurückzukommen, weil er ist ja von Zermatt. Mhm. Und dass das nachher noch gerade mit Japan auch noch ein bisschen Zusammenhang hat, das ist eine angenehme Seitenerscheinung
war. Ja, weil ich denke, bevor das Thema Japan definitiv auf der Seite lassen für einen Moment, Frau Perntherzi, was denkt ihr, geht ihr nochmal zurück auf Japan?
Also mein Traum ist das schon noch, weil ich habe sehr viele Freunde, sehr gute Freunde noch in Japan. Die kommen jetzt zum Glück auch oft zu uns. Aber ich glaube schon, dass ich nochmal zurückgegangen, ja.
Neben der Tätigkeit in der Parahotellerie ist Jolanda Perren derzeit auf den Geschmack von den Büchern gekommen und hat sogar selber eins geschrieben und illustriert. Wir schauen das Ganze genauer an, gerade nach Musik von No Angels hier auf RRU. Zurück sind wir in der Sendung zum Kaffee. Jolanda Perntherzi, im 2000 habt ihr mit den Vorarbeiten zu einem vorliegenden Bilderbuch angefangen, ein Kinderbuch. Um was geht es genau?
Also das ist ein Kinderbilderbuch für Kinder. Ich habe es eigentlich gemacht, weil ich ja, wie gesagt, Kindergärtnerin war. Und das ist schon seit dieser Zeit eigentlich in meinem Kopf gewesen, dass ich mal so ein Kinderbuch machen will. Und dann, als wir dann auf Zermatt gezügelt sind, habe ich dann auch das Motiv gefunden dafür. Unsere unmittelbaren Nachbarn, wir gehen spazieren. Und das waren dort Murmeltiere gewesen. Und ich habe gesehen, dass es noch nicht so viel gibt auf dem Büchermarkt, und da habe ich gefunden, das ist etwas, weil ich habe gesehen, mit Reisegruppen, mit meinen Japanern, mit Kindern spazieren, und die waren immer so fasziniert von diesem Tier, und ich ja auch. Und wenn man etwas gerne hat, dann ist es nachher auch schön, etwas zu machen.
Jawohl. Jetzt auf der einen Seite eine Geschichte, die für Kinder ist, die Kinder gefällt, auf der anderen Seite hat der Lebenszyklus von diesen Murmeltieren einfach auch wirklich auch daran gehalten. Inwiefern habt ihr die zwei Aspekte zusammengebracht?
Ja, also eben, ich muss auch wieder auf meine Kindergartenzeit zurückgreifen. Da haben wir einmal, es heisst jetzt neuerdings Projektwoche, dass man immer ein Thema hatte, eben jetzt zum Beispiel Murmeltier oder Natur jetzt vielleicht. Und dann ist das jetzt bei mir einfach eine Rahmengeschichte in diesem Buch. Und zwar geht es um ein Mädchen, das in die Ferien darf, in ein Bergdorf. Es geht spazieren mit den Eltern und trifft auf die Murmeltiere beim Picknicken. Und nachher, wenn es heimkommt, hat sie so Freude gehabt an diesen Murmeltieren und sieht im Dorf so ein Stoffmurmeltierli. Und das haben ja viele Kinder, ich habe schon viel beobachtet im Zug, dass sie einmal so ein Stoffmurmeltier kaufen können und mit heimnehmen. Und das Anina darf das auch, und dann nimmt sie es natürlich zur Nacht ins Bett und dann träumt es. Und nachher fängt es an, oder? Nachher kommt die wahre Geschichte rein, ganz einfach Wort geschrieben. Ich habe geschaut, dass es auch mit der Wortwahl ein bisschen stimmt. Dass man das auch leicht kann erzählen, den Kindern. Und in diesem mittleren Teil träumt dann nachher die Annina, wie sie mit dem Murmeltier wieder zurückgeht auf die Murmeltierwiese, wo sie beim Spazieren war. Und dort dann nachher ein Jahr von dem Murmeltier erlebt. Und am Schluss kommt es dann irgendwie etwas zurück. Aber das kann dann der Leser selber nachlesen. Wir wollen da nicht alles verraten.
Genau, auf jeden Fall. Ganz speziell sind aber auch die Illustrationen von diesem Buch, die er selber gemacht hat, hat sich da quasi auch wie Umgebung inspiriert.
Ja, sicher, weil das liegt ja vor unserer Haustür. Und da bin ich natürlich viel beobachten, fotografieren und habe das nachher daheim umgesetzt. Und eben das ist mir die Geduld, die ich in Japan habe gelernt, ist mir dann da zu Hilfe gekommen, weil das ist sehr, sehr intensiv. Klar, ich habe das nicht jeden Tag gemacht, weil, wie gesagt, wir sind noch in der Parahotellerie tätig, und da muss man sich die Zeit dann wirklich feststellen, um etwas zu machen. Und es ist einfach entstanden, wenn ich wirklich meine Ruhe hatte. Und die Malerei, es ist eine Auswäschtechnik, eine Aquarell-Auswäschtechnik, die ist sehr, sehr arbeitsintensiv, weil da tut man einen Farbaufstrich geben, lässt es vielleicht ein bisschen eintrocknen, je nachdem, wie viel Farbe dass man will, dass es eben drauf bleibt auf dem Papier. Und man tut dann nachher wieder auswäschen. Und dann muss man wieder warten, bis das Papier trocken ist. Und dann kann man einen zweiten Farbaufstrich machen. Und so geht das weiter. Und das könnt ihr euch vorstellen, wie das zeitraubend ist.
Lange Zeit, Jule. Ja. Reden wir doch abschließend nur über die Vernissage. Da kann man sagen, ist quasi eine Ehrengastfrau.
Ja, eben, das ist ein Bekannter von uns, das ist der Dr. Freddy Frey-Ross. Es ist ein Schweizer Wildbiologe und der ist zurzeit an der Uni für Bodenkultur in Wien tätig. Und der hat mir auch schon, der hat mir eigentlich auch noch auf das Murmeltier lustig gemacht. Und zwar hat er mir eben schon vor 10 Jahren hat er mir unerhört interessante Sachen geschickt. Er hat Forschung gemacht über das Murmeltier. Die ist ja auch noch relativ jung. Die ist erst so in den 50er, 60er Jahren ist das aufgekommen. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und er hat mir da wirklich Sachen geschildert, was da alles passiert bei diesem herzigen, in Anführungsstrichen, Murmeltier, das auch sehr rabiat kann sein. Und ich habe jetzt einfach versucht, das in einer sachlichen Form für das Kind verständlich eben niederzuschreiben und auch Bilder dazu zu bieten. Und jetzt hoffe ich, dass das Murmeltier, das Marmotta Marmotta und die Janina den Weg in viele Kinderstuben und Kindergärten finden.
Mhm. Ich denke, mit dem Belauberstag geht die Zeit ist nämlich wieder um. Das war die heutige Sendung vom «Zum Kaffee». Jolanda Bernd, herzlich merci vielmals für euren Besuch.
Danke, toi tashi maste, domi arigato
gozaimashita. Und einen schönen Nachmittag noch.
Danke, gleichfalls, Freunde. Open the door and come